Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geil Montag. Wir sind immer noch Lasse und Paul und bei uns im Podcast geht es um Social Impact, um soziales Unternehmertum, um Impact statt Exit. Und heute haben wir einen Spezialisten zu Gast, der so tief wie wenige Gäste zuvor, glaube ich, in dieser Materie unterwegs ist und uns wirklich Einblicke gibt, die wir sehr, sehr spannend fanden, die vor allen Dingen über Deutschland hinausreichen, nach Europa, nach Asien, nach Afrika. Paul, los geht's. Wen haben wir am Start?
Ja, heute haben wir Jakob Detering am Start, der Geschäftsführer der Social Impact Awards. Der Social Impact Award, der wurde nämlich 2009 gegründet und ist eigentlich Europas größte Community für junge Sozialunternehmerinnen unter 30 Jahren, die halt eben im Frühstadium ihrer Geschäftsidee sind und die Idee gerne weiter pushen würden. Die Social Impact Awards, die führen in mehr als 20 Ländern in Europa, Afrika und Asien so Lern- und eben Förderprogramme durch, in denen diese Gründer ihre Idee das Modell von der Idee bis zur Marktreife weiterentwickeln können. Und das Lustige ist, dass Jakob das selbst eigentlich mal gemacht hat mit den Social Impact Awards. Der hat nämlich direkt nach der Uni sein erstes Sozialunternehmen in Rumänien gegründet. Das war ein sozialer Supermarkt, der benachteiligte Menschen kostengünstige Lebensmittel anbietet. Und so ist Jakob dann quasi auch zu den Social Impact Awards gekommen. Er selbst ist auch Lehrender für Social Entrepreneurship an der Uni Wien und berät auch super viele verschiedene Organisationen zum Thema Social Business. Er ist sogar beim World Economic Forum in Davos dabei. Also deswegen super interessanter Typ, der auch wirklich viele verschiedene Beispiele aus diversen Ländern mitgebracht hat, wie quasi Sozialunternehmerinnen auf der ganzen Welt Wirkung entfalten können.
Und das Beste, das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt, ganz am Ende erzählt Jakob, wie sie jetzt auch in Deutschland starten im April mit dem Social Impact Award. Das war bisher nicht der Fall, aber ab jetzt gibt es das Ganze auch in Deutschland, dieses Förderprogramm und natürlich auch den Preis und die Förderung, die damit verbunden ist. Das heißt also, für alle Leute, die wirklich Ideen haben oder sich da mal engagieren möchten, lohnt sich nicht nur die Folge durchzuhören, sondern vor allen Dingen auch bis zum Ende dabei zu bleiben. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes, wie ihr da mitmachen könnt, wann das losgeht und so weiter und so fort. Vielen Dank an alle, die das hier regelmäßig hören und uns hier unterstützen, entweder durch Rezensionen zum Beispiel, ihr könnt uns bewerten bei Apple, könnt mal eine kleine Rezension da lassen, ihr könnt aber auch das Ganze weiterempfehlen, das hilft uns sehr und es machen auch schon viele das sogar so weit, dass sie finanziell uns unterstützen, nämlich auf geilmotor.de findet ihr alle möglichen Infos, wie ihr das tun könnt, entweder einmalig mit einem kleinen Betrag oder auch wiederkehrend. Herzlichen Dank dafür, das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Teil, wie wir den Podcast hier ermöglichen und finanzieren können, auch die Arbeit finanzieren können. Ein anderer Teil sind unsere regelmäßigen Partner, die auch alle nachhaltig und sozial unterwegs sind. Und einen davon wird euch Paul jetzt noch kurz vorstellen, bevor es dann losgeht mit der Folge mit Jakob. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, und heute gibt es Support in eigener Sache, denn positive Geschichten brauchen endlich eine Lobby. Und unsere Partnerplattform, das Enorm Magazin, will genau diese Lobby sein. Dafür brauchen sie aber euch. Denn um langfristig ein unabhängiges Magazin für positive Geschichten sein zu können, braucht das Enorm Magazin eure Unterstützung in ihrem Crowdfunding auf startnext.de/enorm-magazin. Aber worum geht's überhaupt? Wir kennen das ja alle. Medien sind gerade zu Corona voll von Misserfolgen, Unglücken und negativen Schlagzeilen. Denn negative Schlagzeilen bekommen halt mega viel Aufmerksamkeit. Aber sie ziehen uns eben auch ganz schön runter. Positive Geschichten aber geben uns Hoffnung und motivieren Menschen sogar, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das ist natürlich für die Probleme unserer Zeit total wichtig. Neben Büchern wie Utopien für Realisten oder Factfulness gibt es für solche positiven Ideen, Utopien und Geschichten auch ein Magazin, nämlich das Enorm Magazin. Full Disclosure, ich arbeite auch bei dem Magazin mit und mit dem Geld von der Crowdfunding-Kampagne wollen wir neue Formate wie Podcasts oder Videos entwickeln, noch mehr positive Geschichten recherchieren, die beim Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur an der Oberfläche kratzen und wir wollen Menschen das Magazin zugänglich machen, die es sich sonst nicht leisten könnten, so ein Magazin zu kaufen und zwar über ein solidarisches Abo-Kontingent. Und um das alles zu finanzieren, wollen wir 100.000 Euro einsammeln und sind jetzt auch schon bei 35.000 Euro nach ungefähr einer Woche, in der diese Crowdfunding-Kampagne jetzt lief. Und wenn sich das für euch gut anhört und wenn ihr mehr unabhängigen, positiven investigativen und lösungsorientierten Journalismus wollt, dann unterstützt uns doch bitte dabei und erzählt euren Freunden davon. Spenden oder einen direkten Abo holen könnt ihr auf startnext.de/enorm-magazin. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Abo holen oder uns mit einem kleinen Beitrag supporten. Ich würde mich darauf sehr, sehr freuen und seid mal auf jeden Fall gespannt, was mit dem Enorm-Magazin noch passiert. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Jakob, wo sitzt du gerade?
Moin Moin, ich bin gerade in Wien im Impact Hub.
Also da, wo man eigentlich nicht Moin Moin sagt, ne?
Ja, das stimmt, aber ich komme ursprünglich aus dem hohen Norden in Deutschland, insofern.
Ja, du kommst auch aus Kiel, oder?
Ich komme aus Kiel, genau, richtig. Ja, lebe aber seit jetzt Kieler inzwischen Wochen. 13 Jahren in Wien.
Stark. Und hast dir dementsprechend aber auch schon die örtlichen Gepflogenheiten angewöhnt? So den Wiener Schmäh und irgendwie das Moin Moin oder das Grüß Gott sagen? Wie vermischt sich das?
Ja, ich habe da so ein bisschen Dilemma, weil wenn ich in Österreich bin, bin ich natürlich immer noch der Piefke, also die hören sofort raus, dass ich aus Deutschland komme. Wenn ich aber in Deutschland bin, dann habe ich anscheinend schon einen ziemlichen österreichischen Slang mit drin, sodass ich immer für einen Österreicher gehalten werde. Also ich bin nie irgendwo richtig zu Hause, fühle mich aber eigentlich in Wien inzwischen sehr, sehr wohl.
Ja, stark. Lasse, bist du irgendwo zu Hause?
Ja, ich sehe es eher ähnlich so wie Jakob. Also in Berlin ist es jetzt ja nicht so ein großer Unterschied zu Kiel, also im Vergleich zu Wien. Hier fällt das ja irgendwie gar nicht so richtig auf. Aber ich würde auch sagen, meine Heimat ist Kiel. Das trage ich im Herzen natürlich nach wie vor, auch das Norddeutsche. Und zu Hause bin ich aber zurzeit in Berlin hier und da fühle ich mich auch sehr wohl. Aber ich habe auch Jakob öfter mal in Wien besucht und Wien ist auf jeden Fall eine schöne Stadt.
Ja, das ist sozusagen über die Landesgrenzen Österreichs hin bekannt. Mittlerweile hat sich Österreich ja auch einen Ruf gemacht, so in den letzten Monaten, als quasi besseres Deutschland und nicht andersrum, weil irgendwie bei den einen oder anderen der Ruf umhergeht, dass Österreich jetzt hier die Corona-Krise deutlich besser gehandhabt hat. Wie sieht es denn eigentlich
da? Wenn man Tirol einfach mal nicht als Österreich sieht,
ja, genau, zum Beispiel. Das ist ja aber in Österreich. In Österreich, glaube ich, trennen sich ja die einzelnen, nee, es heißt nicht Kantone, ne? In Österreich heißt es einfach nur Kreise. Ah, Bundesländer, ach super, ja klar, macht Sinn. Die trennen sich ja auch, glaube ich, relativ stark voneinander ab, oder? So einfach kulturell, habe ich mal gehört.
Ja, also auf jeden Fall gibt es viele Dialekte und auch viele Witze übereinander in den verschiedenen Regionen. Was allerdings alle gemeinsam haben aktuell oder fast alle gemeinsam haben, ist, dass wir extrem hohe 7-Tage-Inzidenzen haben. Also es ist sehr schön, wenn ihr den Blick so habt, dass Österreich da irgendwie gut durchläuft. Wir haben aktuell, ich glaube, so zwischen 180 und 200 ist der Wert. Also da sind wir eigentlich deutlich drüber als Deutschland. Insofern ist nicht nur Tirol, da natürlich nochmal extrem, aber wir sind hier eigentlich ziemlicher Hotspot.
Dann lass uns nicht die Länder miteinander vergleichen, lass uns mal die Sektoren und die Branche miteinander vergleichen. Da hat man ja viel gehört, sozusagen auch gerade am Anfang der Krise, dass es die Kulturbranche natürlich sehr stark getroffen hat. Manche Unternehmen, die wurden irgendwie vom Staat rausgeboxt, manche nicht. Kleinunternehmerinnen, die hatten es besonders fies. Wie sieht es da mit dem sozialen Sektor, mit Sozialunternehmerinnen aus?
Also ich glaube, im Vergleich zu Deutschland grundsätzlich sehr ähnlich. Ich spüre durchaus einen stark gestiegenen Druck auf Sozialunternehmen, hier in Österreich, und vermute, das ist in Deutschland ähnlich. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Zum einen logischerweise auf Geschäftsmodelle und Finanzierungsmodelle. Ganz extrem natürlich für all die in Branchen aktiv sind, wie Gastro und so weiter, die ohnehin stark getroffen sind von der Krise. Aber auch gerade hybride Finanzierungsmodelle, wo es vielleicht auch noch Abhängigkeiten gibt von Partnerschaften mit Stiftungen oder Corporates, sind natürlich deutlich in Schieflage gekommen. Aber auch, und das wird für mich ein bisschen vergessen eigentlich in der Diskussion, hat das Ganze natürlich auch massive Auswirkungen auf die Wirkungsmodelle. Also es ist viel schwieriger, bestimmte Zielgruppen zu erreichen oder mit bestimmten Gruppen zu arbeiten. Und ich glaube, dieser Doppeldruck quasi von beiden Seiten, der macht es schon vielen Sozialunternehmen extrem schwierig. Also die kurzfristige Perspektive sehe ich eher kritisch und vorsichtig.
Gibt es auch Gewinner in der Krise? So ähnlich wie jetzt viele Digitalkonzerne weltweit hohe Kursgewinne zu verzeichnen hatten, dass man sagen kann, ja, das ein oder andere Sozialunternehmen konnte quasi einen hohen Wirkungsgewinn verzeichnen?
Wahrscheinlich, ja, doch, klar, gibt es, also alle, die irgendwie sozusagen digital arbeiten, sind natürlich im Vorteil. Wenn es jetzt um die großen Digitalkonzerne geht, bin ich trotzdem eher vorsichtig, weil ich nicht sehe, dass die jetzt irgendwie die zusätzlichen Gewinne unbedingt gleich auch in Partnerschaften mit Sozialunternehmen und so weiter stecken. Also da, glaube ich, herrscht auch eine allgemeine Vorsicht, wie entwickelt sich die Weltwirtschaft und was passiert dann auch mit meinen Budgets. Aber klar, ich sehe auf jeden Fall auch kurzfristig Gewinner. Ich kann ein Beispiel geben, ein Venture hier aus Österreich, das sich schon seit Jahren eigentlich die heißen Plastikpreneurs und moderne Methoden an, um Plastik zu recyceln und sagen, neue Produkte zu formen. Und die haben am Anfang schon gleich letzten März, also März 2020, angefangen, so Face Shields zu produzieren, super erfolgreich. Also da gibt es sicherlich auch Gewinner. Ich glaube aber, dass die eigentliche Chance auf uns wartet, wenn es jetzt so langsam wieder losgeht. So. Also ich glaube, die Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere Gesellschaft und wie können wir nicht einfach wieder in den Status quo von vorher verfallen, sondern wie können wir neue Wege gehen? Wie können wir die Fragen, die jetzt durch Corona ja nicht neu entstanden sind, aber sozusagen nach vorne gespült worden sind, wie können wir die lösen? Ich glaube, da wird soziale Innovation, ökologische Innovation und damit auch soziales Unternehmertum deutlich an Bedeutung gewinnen. Und da hätte ich zumindest eine Hoffnung, dass wir da ein bisschen aus der Nische kommen.
Du bist ja auch recht gut verknüpft da mit der österreichischen Politik zum Beispiel, aber hast ja auch über deine Verbindung da zum Weltwirtschaftsforum zum Beispiel vielleicht hier und da mal ganz guten Einblick, was so geplant ist. Also wie das Echo in der Politik oder vielleicht auch bei größeren Unternehmen, bei Konzernen so ist auf Social Entrepreneurship-Ideen, auf das Thema Nachhaltigkeit, ob diese Krise jetzt dazu dient, da wirklich nachhaltige Veränderungen in Gang zu bringen oder ob das nach wie vor einfach ein sehr dickes Brett ist, was man da zu bohren hat.
Ja, also ich würde auch da unterscheiden zwischen der kurzfristigen Perspektive und der langfristigen. Ich glaube, kurzfristig sind sowohl Unternehmen als auch Politiker, Politikerinnen aktuell sehr stark damit beschäftigt, einfach die aktuelle Situation zu managen. Und das ist ja auch verständlich. Was ich sehe bei Unternehmen ganz stark ist, dass das Thema Nachhaltigkeit massiv an Bedeutung gewinnt. Das glaube ich, das war schon vor Corona so, aber das ist durch Corona auch nochmal beschleunigt worden. Da spüre ich schon, dass Unternehmen darum das Thema einfach nicht mehr rumkommen. Und zwar auch nicht einfach nur als Greenwashing und einen schönen Report rausballern, sondern man muss schon wirklich sich etwas überlegen, wie man eigentlich zum Beispiel mit dem Thema Circular Economy umgeht. Da spüre ich ganz, ganz viele Entwicklungen, das auch auf wirklich C-Level-Ebene strategisch verankert ist. Und bei politischen Sektor, ich glaube schon, dass gerade auch, weil jetzt sehr viel Geld ausgegeben worden ist in der Krise und das Geld natürlich dadurch knapper wird in den kommenden Jahren, schon die Frage, glaube ich, dort auch drängender wird, wie können wir die jetzt weiter auseinanderklaffende Bildungslücke wieder schließen? Wie können wir ältere Menschen in die Gesellschaft integrieren? Wie können wir den Reboot auch mit Klimamaßnahmen verknüpfen? Also zu all diesen Fragen habe ich nicht das Gefühl, dass die Politik sozusagen durch die Gegend läuft und sagt, wir wissen eh schon genau, wie das alles läuft, sondern da gibt es schon ein großes Interesse, auch zu verstehen, wie denken denn so Schnellboote wie Sozialunternehmen darüber und was für Piloten und Prototypen haben die vielleicht schon entwickelt. Also ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen gedulden und vielleicht jetzt gerade so durchkommen durch die Krise als Sektor und danach wäre ich grundsätzlich optimistisch, dass wir da durchaus den Schwung mitnehmen können, im Restart auch eine Rolle zu spielen.
Bevor es so ein bisschen in deine Vita geht, Jakob, vielleicht nochmal eine persönliche Frage zu dir beziehungsweise zu eurer eigenen Organisation. Wie seid ihr jetzt so durch das letzte Jahr gekommen? Wie hat sich vielleicht auch deine oder eure Arbeit verändert, organisatorisch, inhaltlich? Was hat sich da für dich am meisten verändert? Wahrscheinlich das Reisen. Ich kenne dich ja als jemand, der sehr gerne viel unterwegs ist. Das wirst du ja wahrscheinlich in der Form nicht mehr gemacht haben, oder? Oder machen können.
Ja, genau. Das ist für mich persönlich sicherlich die größte Veränderung. Ich war vor Corona so ungefähr 50% der Zeit im Ausland. Meine Freundin freut sich sehr drüber. Mir geht es inzwischen ab, das muss ich schon sagen. Also ich habe wieder Lust, rumzureisen. Aber gut, jetzt mal auf einer seriösen Ebene. Es ist für uns natürlich eine massive Veränderung. Nicht so sehr, weil wir jetzt irgendwie im Homeoffice mehr sind und sozusagen digitaler arbeiten. Das haben wir vorher auch schon gemacht als globales Team. Sondern vielmehr, weil wir vorher sehr stark in unseren Angeboten auf den physischen Austausch gesetzt haben. Also wir haben, und daran glauben wir auch immer noch, sehr stark mit jungen Menschen gearbeitet, denen wir in die Augen gucken konnten, mit denen, die wir in Gruppen formieren konnten, mit denen wir wirklich auch sozusagen Inspiration vermitteln konnten, denen wir Werkzeuge an die Hand geben konnten. Und das haben wir natürlich jetzt alles komplett umbauen müssen, virtuell. War auch eine spannende Lernkurve und es hat besser funktioniert, als ich dachte. Immer noch finde ich nicht so gut, wie es physisch wäre. Aber wir haben im letzten Jahr, und das ist auch noch ein laufender Prozess, didaktisch eigentlich alles neu gemacht, weil man kann nicht einfach ein Workshop-Format oder ein Mentoring-Format 1:1 online übertragen und das dann genauso machen, muss man schon ein bisschen neu denken. Wir haben auch ganz viel investiert in IT-Infrastruktur natürlich, also verschiedene Plattformen sozusagen, die unsere Teilnehmenden unterstützen und auch andere Stakeholder unterstützen in dem Prozess. Und dann der dritte Aspekt, glaube ich, ist natürlich auch für uns die Finanzierung. Also wir bieten alle unsere Angebote an die Teilnehmenden gratis an, sind also abhängig von Unternehmenspartnerschaften, Stiftungspartnerschaften und öffentlichen Finanzierungen. Und wie eben schon angesprochen, was für andere Sozialunternehmen gilt, die wir unterstützen, gilt natürlich auch für uns selber. Also da ist durchaus Druck am Kessel. Bisher bin ich sehr froh, dass wir uns sehr verlassen konnten auf unsere bestehenden Partner, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten. Und ich spüre auch so langsam, dass es auch wieder sozusagen eine Entwicklung gibt, dass wir auch neue Partner gewinnen. Wir werden also da durchtauchen. Sagen wir mal so, das letzte Jahr war jetzt nicht unbedingt das Entspannteste für mich und für uns, weil eben auf der einen Seite mehr Nachfrage und mehr Notwendigkeit im digitalen Umbau und auf der anderen Seite finanziell mehr Aufwand im Fundraising und Partnerschaften entwickeln.
Okay, aber ihr habt das ja anscheinend, wenn man das so raushört, schon ganz gut gemeistert zu den Umständen entsprechend und könnt jetzt vielleicht dann auch gestärkt aus der Krise hervorgehen, zumindest dann ab nächstem Jahr, wenn Corona hoffentlich einigermaßen im Griff ist. Wir sind jetzt schon so ein bisschen eingestiegen in das, was ihr mit dem Social Impact Award macht, vor allen Dingen euren Bildungsprogrammen, euren Inkubatoren. Aber vielleicht schauen wir nochmal ganz kurz zurück, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, woher du kommst eigentlich und wie du auch zum Social Impact Award gekommen bist. Wir haben ja zusammen Abi gemacht in Kieler Zeiten, lange ist's her. Und dann habe ich recht langweilig, unterhaltsam, aber langweilig ein Zivi bei den Maltesern gemacht im Fahrdienst in Kiel, während du direkt in die große weite Welt aufgebrochen bist und nach Bukarest gegangen bist für ein freies soziales Jahr. Kannst du mal so ein bisschen erklären, was dich dazu überhaupt bewogen hat und wie du vor allen Dingen dort ja auch zum ersten Mal eigentlich in Kontakt gekommen bist, also nicht nur mit sozialen Problemen natürlich, mit Armut, Ausgrenzung etc., aber vor allen Dingen auch mit sozialunternehmerischen Lösungen, denn du hast ja damals schon kurz nach der Schule oder kurz nach deinem FSJ dein erstes Sozialunternehmen gegründet. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und was du da ganz konkret gemacht hast.
Ja, gerne. Also, dass ich in Rumänien gelandet bin, nach der Schule, war mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich beworben, das gab es damals sozusagen noch im Rahmen des Zivildienstes, dass man einen Zivildienst im Ausland machen konnte. Da gab es aber so einen großen Run drauf, dass ich meine Chancen erhöhen wollte und denen gesagt habe, ihr könnt mich hinschicken, wo ihr wollt, in ganz Europa. Hauptsache, ich kann mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das war für mich irgendwie ein Anliegen. Und bin dann, ehrlich gesagt, wirklich zufällig in Bukarest gelandet und habe bei einer Organisation namens Concordia gearbeitet. Das ist eine österreichische Organisation, weswegen ich dann später auch in Wien gelandet bin. Und diese Organisation kümmert sich um Kinder und Jugendliche in Bukarest, die auf der Straße leben. Durchaus heftig für einen 19-Jährigen. Also ich erinnere mich da an die ersten Wochen und Monate, das war durchaus ein Schock. Alles mehrfach missbrauchte Kinder und Jugendliche, alle drogenabhängig, die allermeisten davon haben AIDS und Hepatitis und andere Krankheiten. Also durchaus heftige Umstände. Für mich aber im Nachhinein vielleicht bis heute das schönste Jahr meines Lebens und das Jahr, in dem ich glaube ich, gelernt habe, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Also, dass selbst in diesem Chaos, was dort herrschte, im Sinne von, also muss ich vorstellen, in Bukarest lebten damals über 1000 Kinder und Jugendliche auf der Straße und dann wirklich unter zerrütteten Bedingungen. In diesem Chaos kann selbst ich als 19-jähriger Greenhorn, der am Anfang nicht mehr Rumänisch spricht, dort etwas bewegen und Menschen helfen. Das war für mich, glaube ich, so die prägendste Erfahrung dieses Jahres und die mich dann auch motiviert hat, danach in diesen Sozialbereich zu gehen. Wo ich dich korrigieren muss, es ist nicht so, dass ich in dem Jahr schon mich sozialunternehmerisch betätigt habe. Das war wirklich eher klassisch NGO. Ich habe aber in dem Jahr Rumänien kennengelernt und auch die rumänische Sprache kennengelernt und versucht auch ein bisschen, nicht nur irgendwie mit Straßenkindern dort mich auszutauschen, sondern einen allgemeinen Blick zu gewinnen auf das Land. Und habe dann später im Rahmen des Studiums sagen, wieder zurückgeblickt auf Rumänien und in einem völlig anderen Kontext, also eher im Kontext Food Waste, ein Sozialunternehmen mit aufgebaut. Das ist aber dann zeitlich nochmal getrennt durch ein, zwei Jahre. Für mich war aber dieses Zivildienstjahr wirklich prägend im Sinne von, ich gehe jetzt in diesen Bereich, ich möchte mich sozial engagieren. Habe aber damals auch schon gespürt, das ist dann vielleicht schon mit dem Unternehmerischen verbunden, dass es etwas mehr Professionalität bräuchte, sagen, solchen NGO-Strukturen und auch etwas mehr Innovation. Insofern, ohne dass ich damals schon den Begriff Unternehmertum kannte, vielleicht war da schon so ein gewisser Spark, dass ich vielleicht in diese Richtung arbeiten wollte, weswegen ich danach auch in Wien Wirtschaft studiert habe. Also da hängt vielleicht eh einiges zusammen.
Du bist also von Bukarest nach Wien gegangen, hast dort angefangen zu studieren und hast dann dort Somaro gegründet. Somaro ist ein Supermarkt eigentlich, ein sozialer Supermarkt für Menschen eben, die sich eben nicht so viele Lebensmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs leisten können, und die werden meistens gespendet. Da werden auf vor allen Dingen Lebensmittel zum Beispiel gespendet, die vielleicht hier und da mal irgendwie, wo die Packung beschädigt ist oder die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, also die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr verkauft werden können. So ein bisschen wie das Surplus hier in Deutschland zum Beispiel auch macht. Und das hast du aber aus Wien heraus gegründet dann?
Wie das oft so ist, die Story ist etwas komplexer. Ich habe, aber was ich erzählen kann, ist vielleicht, um es von Anfang an zu erzählen, ich habe in Wien studiert und habe mich nicht ganz wohl gefühlt an der Wirtschaftsuniversität, weil es mir zu sehr Richtung Corporate ging und weil es sehr viel Multiple Choice war und so. Und ich habe irgendwie dann immer auf der Suche, weil ich versuche, wo kann ich jetzt mal mich engagieren mit eigenen Ideen und auch gerade die soziale Schiene noch irgendwie verwirklichen. Und habe deshalb, und das kann ich auch nochmal ausführen, da war der Social Impact Award damals für mich auch schon besonders relevant, aber habe deshalb entschieden, eigentlich möchte ich mal ein Projekt starten in diese Richtung, und habe dank des Social Impact Awards dann auch die Vernetzung erhalten mit einigen Leuten, die in diese Richtung schon gedacht haben. Also wie kann man in Rumänien Sozialmärkte eigentlich aufbauen? Das ist sozusagen so der Begriff für das, was wir da tun, was du eben beschrieben hast. Das gibt es in Österreich oder gab es in Österreich vorher schon länger und auch in anderen Ländern natürlich. In Rumänien gab es aber und gibt es heute noch die höchste Diskrepanz zwischen Lohn- und Preisniveau in der gesamten EU. Das heißt, die Menschen verdienen im Schnitt 350 bis 400 Euro, müssen aber einkaufen zu Preisen, die nur geringfügig günstiger sind als bei uns in Deutschland oder Österreich. Was dazu führt, dass die Menschen unglaublich viel ihres Einkommens, also mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen, während gleichzeitig im Waste Management und Supply Management eigentlich ähnliche Prinzipien gelten wie bei uns auch. Und das, glaube ich, muss man euch und den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht erklären, unglaublich viel weggeschmissen wird, was eigentlich noch genießbar ist. Und diesem Problem wollten wir uns stellen, und da bin ich dann sehr schnell zusammengekommen mit zwei österreichischen Stiftungen, mit der österreichischen Botschaft in Bukarest, wo es schon Überlegungen, Initiativen in diese Richtung gab, und wir haben uns dann zusammengetan und das gestartet, damals mit dem ersten Markt in Bukarest im Jahr 2010.
Das heißt, die Lebensmittel sind quasi so gerettete Lebensmittel, die ihr aus dem Supermarkt hattet, und dann habt ihr es mit was für einer Logistik genau überall quasi verteilt?
Also wir haben quasi zwei Seiten aufgebaut. Auf der einen Seite haben wir ein Logistiksystem gebaut, das wir von den Supermärkten, aber genauso auch von Großhändlern und Produzenten Produkte abnehmen, die Verpackungsschäden haben, ne, Ablaufdatum sind, falsch etikettiert sind. Es gibt tausend Gründe, warum Produkte weggeschmissen werden, die noch völlig in Ordnung sind. Der Nudelproduzent schmeißt die Nudeln weg, die Spaghetti weg, die gebrochen sind, weil sie nicht mehr sozusagen eine Linie haben. So, also da gibt es unglaublich viel, und haben wirklich dann mit Kühltransportern und Kühllagern und allem drum und dann ein System drumherum aufgebaut. Und auf der anderen Seite haben wir eigene kleine Geschäfte aufgebaut. Also kann man sich vorstellen, wie so kleine Supermärkchen, in denen wir diese Produkte zu massiv reduzierten Preisen verkauft haben. Wir haben die Produkte umsonst erhalten von den Unternehmen, weil die sich die Entsorgungskosten gespart haben, das durchaus signifikant ist, und konnten sie dann verkaufen zu einem Preis von ungefähr 20-50% des Marktpreises, je nachdem. Und diese Marge hat uns gereicht, sozusagen nach einigen Anlauf natürlich, hat uns gereicht, um kostendeckend zu arbeiten. Wir waren also nach, ich glaube, 3 Jahren oder sowas break-even. Und sind wir seitdem auch, ja.
Ja, und da bist du immer noch aktiv?
Da bin ich sehr passiv noch aktiv. Ich war bis 2015 sozusagen der General Manager davon und habe mich dann dort zurückgezogen, operativ. Ich bin dann noch im Vorstand und versuche sozusagen von der Seitenlinie ein bisschen zu helfen. Also ja, bin ich noch, aber mit einem sehr geringen Aufwand.
Aber ihr habt das nicht in andere Länder expandiert, oder?
Nein, das haben wir nicht. Wir sind gut beschäftigt.
Das klingt ja dann eigentlich nach einem sehr stabilen Modell, ne? Und vor allem, wenn ihr euch nach ein paar Jahren dann irgendwie sogar selber tragen könnt und einfach einen großen Impact hat. Das klingt ja eigentlich nach einem ausbaufähigen Modell. Auch wenn wir natürlich hier in Deutschland mit Zalplus zumindest ein vergleichbares Modell haben.
Ja, ich glaube, wenn wir skalieren würden international, dann wäre es wahrscheinlich eher auch im Balkan und in ähnlichen Ländern, wo einfach so ein niedriges Einkommen herrscht. Das, glaube ich, ist das, wo wir den großen Wirkungshebel sehen. Man muss dazu sagen, bei uns können jetzt auch nicht, kann nicht jeder Mann oder jede Frau einkaufen, sondern wir haben eine ganz spezifische Zielgruppe, die wir auch auswählen mit den lokalen Sozialämtern, also Menschen, die kurz davor sind, aus den Sozialsystemen hinauszufallen. Und die bekommen bei uns sozusagen einen Ausweis, und mit diesem Ausweis können sie bei uns einkaufen. Das heißt, uns geht es wirklich darum, Menschen, die jetzt nicht in der Mittelschicht sind, die sozusagen schon klar finanziell am unteren Rand sind, aber die eben doch noch nicht obdachlos sind und die sich auch eben trotz der niedrigen Preise, muss man immer dafür bezahlen bei uns, diese Preise leisten können. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das könnte man natürlich spannenderweise auch in anderen Ländern des Balkans machen. Ist ehrlich gesagt eine Ressourcenfrage und eine Frage sozusagen auch der Strategie. Und bisher sind wir in Rumänien gut beschäftigt.
Und dann nochmal blöd gefragt, ist es dann so eine Mischung aus Zalplus und der Arche?
Ich kenne die beiden Organisationen, glaube ich, nicht gut genug, um diesen Vergleich
zu ziehen. Also ich dachte immer, bei der Arche war es eben auch so, dass nur sozusagen ein ausgewähltes Publikum dort zum Beispiel Essen bekommt. Und bei Zalplus ist es halt einfach so, ne, dass die Lebensmittel retten und dann für einen günstigen Preis anbieten. Da kann aber jeder rein. So.
Ja, wenn das so ist, dann ist es wahrscheinlich sozusagen eine Mischung. Das kann man schon so sagen, ja.
Ja, okay, super interessant. Ich meine, es wäre ja eigentlich ein Modell, beziehungsweise auch innerhalb von dieser Range, müssen sich ja mindestens ein paar Modelle finden lassen, die eigentlich fast in jedem Land der Welt attraktiv sein könnten und halt einen doppelten Impact haben. Einerseits gegen Lebensverschwendung und auf der anderen Seite dann eben, was die Versorgung einfach angeht, von einem Teil der Gesellschaft, die sich das Essen vielleicht nicht täglich leisten können.
Ja. Genau, ja, das ist eigentlich sozusagen die doppelte Impact.
Wie bitte? Entschuldigung, habe ich das eigentlich richtig in Erinnerung, dass ihr auch mal so einen mobilen Supermarkt hattet, also mit dem ihr aufs Land gefahren seid und dort Dörfer versorgt habt, die gar keinen Supermarkt mehr hatten? Oder hatte ich das irgendwie falsch abgespeichert?
Ja, das war meine allererste Idee. Also vielleicht kann ich damit auch die Brücke bauen, schon Richtung Social Impact Award, weil ich zu dem Ganzen gekommen bin überhaupt. Also wie kommt ein Wiener Student, ja klar, mit rumänischem Background irgendwie aus dem Zivi, aber wie kommt jemand auf die Idee, irgendwie wieder in Rumänien aktiv zu werden? Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich war mit der Uni und meinem Studium etwas frustriert und habe dann an einem Frühlingstag im Jahr 2010 auf dem Campus ein Plakat gesehen des Social Impact Awards, der damals noch eine ganz überschaubare Organisation war mit Aktivitäten auch nur in Österreich damals. Und dieses Plakat hat mir zugerufen, hey, wenn du eine Idee hast für ein soziales Projekt oder für ein soziales Unternehmen, reich doch ein, kannst 4.000 Euro gewinnen und sagen, dauert auch nicht lange. So irgendwie. Und dann habe ich genauer gelesen und gesehen, dass die Deadline in einer Woche ist. Und habe gewusst, ich habe eine Woche mit recht vielen Kursen und habe dann mich kurzfristig entschieden, all diese Kurse zu streichen, um mich hinzusetzen und eben diesen so einen Businessplan zu schreiben für mobile, deswegen ist das jetzt ein guter Anknüpfungspunkt, mobile Sozialmärkte in Rumänien. Weil es einfach am Land natürlich nochmal eine höhere Notwendigkeit gibt, Zugang zu ermöglichen zu günstigen Lebensmitteln. Da gibt es nicht mal die Supermärkte, die halt noch okay sind von den Preisen. Das hat am Ende nicht funktioniert, um das auch vorwegzunehmen, weil es logistisch zu komplex ist, hygienerechtlich und aber auch von den Lieferungen. Aber war sozusagen die Idee, die mich dann angetrieben hat. Ich habe dann diese Idee dort eingereicht und hatte damit dieses Projekt auch dann irgendwie wieder vergessen für mich. Weil ehrlich gesagt ging es mir nur darum, das mal auf dem Papier durchzudenken und einfach wegzukommen von diesen theoretischen Uni-Krams. Bis ein paar Wochen später.
Ist auch ganz geil. Und dann aber trotzdem die anderen Kurse abzusagen und dann ja trotzdem irgendwie noch einen beträchtlichen
Mehrarbeit aufzunehmen. Ja, da war der Leidensdruck schon da, ja. Also es war einfach, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich studiere hier nur sozusagen so Wissen reinfressen und dann wieder ausspucken. Da war immer, gerade in dieser Eingangsphase ist es so, dass man alle 6 Wochen Prüfungswoche hat. Das heißt, man ballert sich in den 6 Wochen alles Wissen rein und danach vergisst man es wieder. Und da hatte ich echt eine Notwendigkeit, mal was anderes zu machen und irgendwie ein bisschen, ich hatte vorher auch an der Uni so ein bisschen schon in die Richtung, in einem Kurs geforscht zu, was gibt's eigentlich für Sozialmarktmodelle weltweit und so, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Naja, auf jeden Fall hatte ich das dann vergessen und nur weil ein Freund mich 3 Wochen später anrief und sagte, hey, es ist jetzt diese Award-Ceremony von diesem Social Impact Award und du hast doch da eingereicht, lass uns doch da mal hingehen. Das war hier, wo ich jetzt gerade sitze im Impact Hub, 2 Stockwerke drüber. Und nachdem er noch hinzufügte, dass es Freibier gibt, war ich überzeugt und bin mit ihm dorthin und wollte mir einfach anhören, was gibt's denn so für wirklich spannende Ideen da draußen, und war dann etwas konsterniert, als ich auf die Bühne gebeten worden bin und den Social Impact Award gewonnen hatte. Es gibt davon Bilder, die inzwischen auch sicherlich im Netz zu finden sind, wo ich so in Flipflops und kurzer Hose neben dem Juror, der schön im Anzug steht, stehe und etwas verdutzt gucke. Ich hatte wirklich nicht vor, das umzusetzen. Und habe dann aber in den kommenden Monaten zum einen sozusagen durch das Team vom Social Impact Award einen positiven Push, ja, so ein bisschen gegeben nach dem Motto, hey, wir haben jetzt auch da irgendwie Geld gegeben, machen wir was damit, so. Und zum anderen aber auch viele wichtige Vernetzungen bekommen. Also über den Social Impact Award bin ich dann eben an diese 2 Stiftungen gekommen, die in diese Richtung auch schon geplant hatten, dann gelernt, aha, die suchen eh jemanden, der diese Ideen, die sie auch entwickelt haben, umsetzt. Jetzt nicht mobil, aber physisch, also mit stationären Märkten. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen, und aus dem bin ich dann eigentlich schon im Rahmen des Studiums dann sozusagen angefangen, auf Werkvertragsbasis auch sozusagen für die Stiftung das Projekt umzusetzen, und dann später auch angefangen, für die Stiftung nicht nur eben diese Sozialmärkte aufzubauen, sondern auch als Projektmanager für die Stiftung allgemein zu arbeiten. Also da kam dann vieles zusammen, aber angefangen hat es eigentlich mit diesem Plakat am Campus.
Und wie bist du dann von der Phase sozusagen zum Social Impact Award gekommen?
Genau, das war, jetzt muss ich ein bisschen vorspulen, sagen, ich habe dann 4, 5 Jahre den Somaro gemacht in Rumänien, die Sozialmärkte, und eben parallel auch im Stiftungssektor gearbeitet und andere Social Businesses eigentlich in ganz Europa begleitet, finanziert, vernetzt, unterstützt. Und
gleichzeitig auch nochmal Bachelor und Master gemacht, ne?
Ja, Master, genau. Den Bachelor hatte ich dann schon an der WU und Master dann noch in Berlin gemacht, genau. Und habe dann zum einen das Gefühl gehabt, in Rumänien läuft das alles sehr solide. Wir hatten dann eben schon Break-Even, Mitarbeiterstruktur war super, wir hatten stabile Zulieferer und so weiter. Also es lief alles sehr, sehr rund. Da war für mich dann irgendwie klar, jetzt möchte ich auch formal die Geschäftsführerrolle abgeben. Und vor Ort der Simon Sultner, der ein Österreicher ist, aber seit inzwischen 15, 20 Jahren in Bukarest lebt, der vor Ort quasi die Geschäfte geleitet hat, dem dann sozusagen die komplette Geschäftsführung übergeben, was ein natürlicher, logischer Schritt war irgendwie für mich. Und auch dann nach 4, 5 Jahren Stiftungsarbeit irgendwie auch das Gefühl hatte, das ist jetzt vielleicht auch mal genug und was anderes kennenlernen. Und bin in dieser Phase vom Social Impact Award angesprochen worden, ob ich nicht zurückkommen möchte. Diesmal aber eben nicht als Teilnehmender, sondern ob ich nicht den Social Impact Award übernehmen möchte und vorantreiben möchte. Und da begann das. 2015 habe ich die Geschäftsführung vom Social Impact Award übernommen.
Kannst du mal erklären, ich meine, das ist ja relativ selten, dass wenn Leute einen Award oder einen Preis gewinnen, dass sie dann später anfangen, quasi bei dem Award oder Preis zu arbeiten. Ja? So da kann man sich auch immer fragen, so ja, so ein Award, so ein Preis ist ja auch ganz nett, um mal eine Initiative rauszuheben, aber verstehen vielleicht nicht, was da so die Beweggründe dann für dich hinter sind als aufstrebender junger Sozialunternehmer.
Ja, ich glaube, die kurze Antwort ist, weil es eben nicht nur ein Award ist. Also die 4.000 Euro, die ich damals bekommen habe, als ich gewonnen habe, die habe ich verprasst für irgendwie Website und Visitenkarten und so ein Hokuspokus, den kein Mensch braucht am Anfang. Was aber mir der Social Impact Award gegeben hat, ist sagen wirklich die Werkzeuge, die Modelle, die Vernetzung, angesprochen ja schon mit den Stiftungen, den Mut. Also all die Dinge, die man eigentlich braucht am Anfang, nicht gerade das Geld, um irgendwie ins Tun zu kommen, das war für mich entscheidend. Also der Social Impact Award war damals und ist heute noch viel mehr eine Plattform, die einen weiterbildet, die einen vernetzt. Wir machen eben auch Inkubationsangebote inzwischen. Es gibt eine Community an anderen Social Impact Award Gewinnern, Gewinnerinnen. Also da ist eigentlich ein ganzes Ökosystem und eine ganze Community drumherum, die einen wahnsinnig pusht und unterstützt. Das war für mich, glaube ich, damals entscheidend als eben jemand, der so ein bisschen lost auf der Uni rumgelaufen ist. Und war etwas, das mich dann auch motiviert hat, beim Social Impact Award eben in die Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, wie können wir eigentlich noch viel, viel mehr jungen Menschen wie dem Jakob von früher Zugang geben zu solchen Angeboten? Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen da draußen, die jungen Menschen, die sagen, hey, ich möchte irgendwie wirkungsorientiert arbeiten und habe Bock da drauf und habe auch vielleicht schon viele Ideen, aber weiß noch gar nicht genau, wo ich anfangen soll oder wer mir jetzt hilft, die ersten Schritte zu setzen. Diese Einstiegstür in das Feld wollen wir sein, bis heute.
Ja, spannend. Kannst du ein bisschen dieses Bild nochmal mehr ausfüllen? Also wie viele Leute arbeiten jetzt beim Award? In welchen Ländern seid ihr aktiv? Mit wie vielen Projekten schafft ihr es im Jahr so zusammenzuarbeiten?
Ja klar, gerne. Also wir sind inzwischen in Europa die größte Community für frühphasige Sozialunternehmerinnen mit einem Fokus auf junge Menschen, also unter 30-Jährige. Wir sind aktiv in 15 bis 20 Ländern jedes Jahr, eben in Europa, da primär in Ökosystemen, wo junge Menschen bisher wenig Zugang haben zu solchen Angeboten. Also wir sind jetzt primär in Zentralosteuropa. Wir sind aber auch eben außerhalb von Europa inzwischen aktiv. Also wir sind im Südkaukasus, Georgien, Armenien. Wir sind in Zentralasien, in Kasachstan, wir sind in Ostafrika aktiv mit dem Uganda und ab diesem Jahr auch Demokratische Republik Kongo. Also wir gehen sehr stark dorthin, wo vor Ort wenig Unterstützungsmöglichkeiten bisher bestehen für junge Menschen. Und wie wir das tun, ist über ein Lizenzmodell. Das heißt, wir haben in jedem dieser Länder eine eigene Organisation vor Ort, die dort schon etabliert ist, die auch andere Dinge tut als den Social Impact Award und die dann all die Aktivitäten, das kann ich gerne ausführen, was das alles genau ist, umsetzt auf lokaler Ebene, in lokaler Sprache, mit lokalen Mentoren, mit lokalen Facilitatoren, also alles sehr niederschwellig, auch immer im ganzen Land und nicht nur irgendwie in den Hotspots. So arbeiten im Team des Social Impact Awards, wenn man jetzt mal mitdenkt, all die, die bei den Lizenznehmern, also nicht bei mir direkt angestellt sind, sondern bei Lizenznehmern angestellt sind und dort für den Social Impact Award verantwortlich sind, so ungefähr 100 bis 150 Menschen. In unserem Kernteam hier in Wien, wo wir unser Headquarter haben, sind wir ein Team von 10 Menschen, die auch alle wirklich sagen, bei uns angestellt sind. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Und wir erreichen, vielleicht auch noch ein paar Zahlen genannt, wir erreichen pro Jahr durch unsere Awareness-Kampagne, das ist so der erste Schritt dessen, was wir tun, wollen junge Menschen motivieren, überhaupt sich mal mit dem Thema Social Innovation auseinanderzusetzen, erreichen wir so 3 bis 5 Millionen Menschen. Wir haben im Programm, also in den Workshop-Formaten, Webinar-Formaten, Event-Formaten ungefähr 8.000 Teilnehmende pro Jahr. Wir inkubieren jedes Jahr, also helfen bei der Validierung von Geschäfts- und Wirkungsmodellen und sozusagen bringen Leute wirklich auf die Straße zum Launch. 200 Ventures ungefähr und zeichnen so ungefähr 70 mit dem Social Impact Award aus. Und über all die Jahre, Stark. Das machen wir seit 2009, also ich habe das nicht gegründet, wie gesagt, sondern bin ja dazu gestoßen später, ungefähr 1000 Ventures, die bisher durch unsere Inkubationsprogramme gelaufen sind.
Stark. Wie finanzieren sich die jeweiligen LizenznehmerInnen in Ländern wie Uganda zum Beispiel?
Die Finanzierung ist grundsätzlich immer Verantwortung des Lizenznehmers. Das ist bei uns nicht nur aus praktischen Gründen, weil wir sonst nicht so schnell skalieren könnten, sondern auch, um lokal auch ein Ökosystem zu stärken auf der Finanzierungsseite. Also wenn immer nur die Gelder von außen kommen, dann wird das langfristig nicht funktionieren, vor Ort irgendwie ein wirklich funktionierendes Ökosystem aufzubauen. Die Partnerschaften, egal ob jetzt in Uganda, Kasachstan oder Serbien, sind immer auch dreigestaffelt, also was ich vorhin schon für uns beschrieben habe, zum einen Corporate-Partnerschaften, dann Stiftungspartnerschaften und dann öffentliche Partnerschaften, ist in unterschiedlichen Gewichtungen auch vor Ort der Fall.
Mhm. Was ich spannend fand, war, du hast zwei so vielleicht so Unterscheidungsmerkmale bei euch auch ganz stark drin. Auf der einen Seite hast du gesagt, wollt ihr junge Menschen fördern. Ne? Und auf der anderen Seite seid ihr dann in bestimmten Ländern unterwegs, die ja auch so soziokulturelle und auch ökonomische Unterschiede einfach jeweils nochmal unter sich haben. Warum habt ihr euch dazu entschieden, junge Menschen zu fördern? Sind es eigentlich auch junge Menschen, die eher Sozialunternehmen gründen als ältere oder mittelalte Menschen? Und warum seid ihr dann speziell in den Ländern unterwegs, die du gerade genannt hast?
Ja, also zur ersten Frage, warum junge Menschen, für uns junge Menschen, wie gesagt, primär zwischen 18 und 30. Wir haben sogar manchmal auch Programme für Menschen unter 18, also sozusagen 14 bis 18, das gibt es auch teilweise in den Ländern. Fokus ist aber so klassischerweise Menschen, die kurz vor der Entscheidung stehen, wo möchte ich meine ersten beruflichen Schritte gehen. Das ist für uns auch dann der Grund, warum wir da einen Fokus drauf setzen. Wir spüren, dass es eine Generation ist aktuell, die unglaublich viel Lust und Motivation hat, sich wirkungsvoll einzubringen, sozusagen. Also die Fridays for Future Generation. Merken aber gleichzeitig, dass dieser Generation etwas Orientierung fehlt, wie man und wo man das eigentlich tun kann. Und sagen, da wollen wir gleich am Anfang eine niederschwellige Einstiegstür sein. Deswegen der Fokus auf diese Altersgruppe. Man muss dazu sagen, es ist auch so, dass das belegen auch viele Studien, wenn man sich anguckt, zum einen, was sind Barrieren, die junge Menschen haben, um zu gründen, gerade im sozialen Bereich, dann sind die deutlich höher als für Menschen, die vielleicht schon längere Berufserfahrung haben. Sie haben nicht das Netzwerk, sie haben auch natürlich das Skillset bereits, weil ehrlich gesagt, auf der Uni lernt man es nicht unbedingt in der Regel. Sie haben auch nicht die finanziellen Ressourcen und so. Also da gibt es viele Hürden, vor denen sie stehen. Auf der anderen Seite sind sie aber eben, ja, extrem motiviert und, das zeigen auch Studien, sind in der Regel erfolgreicher. Also wenn man sich anguckt, jetzt nicht nur Social Entrepreneurship, sondern allgemein Entrepreneurship, sind Gründerinnen und Gründer, die unter 30 gründen, haben, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Studie, spannende Studie zu über 200% höhere Gewinne. Also nicht 200%, zweimal so viele Gewinne wie Unternehmen, die mit Gründerinnen nach 40 gegründet werden. Also da gibt es durchaus klare Indizien auch, dass junge Gründerinnen und Gründer sehr erfolgreich sind. Und diese Verbindung wollen wir nutzen. Das zum ersten Teil der Frage. Zum zweiten Teil der Frage, warum diese Länder? Also wirklich im Kern, weil wir spüren, dass dort halt es wenig Angebote gibt. Also es gibt in den USA, in England, sozusagen, um mal so die klassischen Vorreiter, sagen wir mal, im Social Entrepreneurship-Bereich zu nennen, durchaus schon einige Angebote. Aber in Ländern, in denen wir aktiv sind, sind wir oft die allerersten, die überhaupt das Thema Social Entrepreneurship auf die Tagesordnung bringen und schon gar bei jungen Menschen. Und dann eben mit dem Zugang, das sehr lokal zu denken, also sehr über lokale Sprache, über lokale Mentorinnen und Mentoren, über sozusagen wirklich eine Einbettung auch in die lokalen Probleme und oft dann die Lösungen, die entstehen, sind oft sehr gebunden an auch lokale Communities, an bestimmte Situationen vor Ort, macht für uns so viel mehr Sinn, als wenn wir jetzt hier aus Wien irgendwie das Ganze steuern würden, sozusagen direkt, weil who am I, dass ich jetzt verstehen würde, wie wir in all diesen Ländern vor Ort wirklich Wirkung kreieren können. Und da vielleicht noch ein letzter Zusatz. Wir arbeiten nicht nur mit Studierenden, so wie ich das damals war, sondern auch verstärkt mit marginalisierten Gruppen. Das heißt, also nur ein paar Beispiele genannt. Wir arbeiten in Uganda zum Beispiel primär in Flüchtlingscamps, also wirklich riesige Flüchtlingscamps. Das sind teilweise die größten Flüchtlingscamps der Welt, wo natürlich junge Menschen zum einen hungrig sind auf unternehmerisches Tun, aus einer Notwendigkeit heraus, und zum anderen natürlich auch die sozialen Probleme Probleme um sich herum quasi ihnen entgegengeschrien werden. Und mit denen arbeiten wir ganz stark. Oder in Armenien arbeiten wir mit, gerade vor allen Dingen in der ländlichen Region, also mit Jugendlichen auf dem ländlichen Raum, die gar keinen Zugang haben zu Bildungsangeboten und so weiter. Also das ist für uns jetzt, wenn wir sagen junge Menschen, meinen wir jetzt auch nicht nur irgendwie den Studi oder den Hipster im Coworking-Space, ja, die nehmen wir auch mit, weil die haben auch sicherlich super viele spannende Ideen, aber uns geht es da schon ein bisschen mehr auch um ein erweitertes Verständnis.
Und kannst du gerade nochmal sagen, welche Länder auf der Liste stehen, wo du sagst, die sind eigentlich schon im Bereich Sozialunternehmen so oder Sozialunternehmertum Vorreiter und da würden wir jetzt auf gar keinen Fall schon mal hingehen, weil sie sich dadurch irgendwie ausschließen?
Also ausschließend tue ich grundsätzlich nichts. Ja. aber ja, lass es mich andersrum beantworten. Wo wir gerne hingehen möchten, weil wir dort ein großes Potenzial sehen, ist zum einen weiterhin noch in den Regionen, die ich jetzt beschrieben habe. Also es gibt auch noch Länder in Zentralosteuropa und auch in Zentralasien und natürlich auch in Afrika, in denen wir noch nicht aktiv sind. Wir sehen auch die ganze MENA-Region als super spannend, also Mittlerer Osten, Nordafrika. Da wollen wir gerne hin in den nächsten Jahren. Und darüber hinaus ist, glaube ich, für uns auch ein Kriterium jetzt nicht nur, wie weit ist das Ökosystem, sondern auch, wie komplex wird das Ganze zu managen für uns. Also zum Beispiel Lateinamerika, ja, wäre für uns super spannend vom Wirkungspotenzial, aber erhöht natürlich massiv die Komplexität, einfach durch die unterschiedlichen Zeitzonen und dass man nicht einfach schnell mal sich besuchen kann. Also wir werden wahrscheinlich schon den Fokus setzen auf, ich sage immer, Europe and its neighbors, also irgendwie in unserem erweiterten Umfeld rund um Europa werden wir den Fokus legen. Mhm.
Mhm. Welches Land, in dem ihr schon vertreten seid, hat denn gerade besonders viel Potenzial oder wo passiert deiner Meinung nach besonders viel gerade in Sachen Social Entrepreneurship?
Das ist schwer zu beantworten, weil die Dynamik sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich das so vielleicht vergleiche, würde ich sagen, zum Beispiel jetzt in Österreich sind wir inzwischen an einem Punkt, wo man niemandem mehr erklären muss, was ist Social Entrepreneurship eigentlich, sondern es geht vielmehr um die Frage, wie können wir unsere Wirkung massiv ausweiten und unsere Relevanz ausweiten. Das hängt auch mit dem zusammen, was ich vorhin beschrieben habe, Corona als Chance. Einen Schritt vielleicht weiter hinten, würde ich sagen, sind die Länder des Balkans, wo ich eine Entwicklung beobachte, durchaus auch dynamische Entwicklung beobachte, dass Social Entrepreneurship in bestimmten Kreisen verstanden wird und auch mehr genutzt wird und auch gerade bei jungen Menschen irgendwie Bekanntheit gewinnt. Aber da ist es vielleicht da, wo es in Österreich vor 6, 7, 8 Jahren war. Und dann gibt es wieder Länder, zum Beispiel, ja, nämlich Kasachstan, wo wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter hinten sind und wo wir wirklich noch die grundsätzliche Basisarbeit machen müssen, wo man vielleicht auch mit anderen Begriffen arbeiten muss. Da ist übrigens der Award auch super hilfreich als Vehikel. Award versteht jeder. Jeder hat irgendwann mal die Oscars geschaut. Also man muss auch gar nicht immer Social Entrepreneurship schon verstanden haben, um zu checken, aha, bei denen kann man irgendwas gewinnen für innovative Ideen. Und das ist dann oft für uns auch schon genug an Verständnis für den ersten Schritt. Dynamik sehe ich ehrlich gesagt überall und ich sehe sie besonders stark dort, wo wir mit marginalisierten Gruppen arbeiten. Das kann ich schon sagen. Also vielleicht noch ein Beispiel. In der Türkei werden wir jetzt verstärkt arbeiten mit Flüchtlingen, die gerade aus Syrien in der Türkei quasi gestrandet sind, die halt weiter wollten, aber aufgrund des Türkei-EU-Abkommens nicht weiter können und jetzt dort sozusagen bleiben und sich dort eine Existenz aufbauen wollen. Und mit denen wollen wir arbeiten und denen helfen, Sozialunternehmertum sozusagen für sich zu entdecken. Ja. Also in solchen Umgebungen sehe ich massives Potenzial und auch eine große Dynamik. Das gilt im Grunde aber dann über die Ländergrenzen hinaus.
Und kannst du da noch mal ein paar konkrete Beispiele nennen von Projekten, die ihr irgendwie begleitet oder auch schon gefördert habt?
Ja, das ist immer die Gretchenfrage, weil dann mache ich mich immer unbeliebt, weil ich natürlich ganz viele jetzt nicht nennen werde, die auch ganz tolle Arbeit machen.
Aber das habt ihr ja als Award, nehmt ihr das ja quasi in euer Geschäftsmodell mit auf, dass ihr manche heraushebt und eben manche natürlicherweise nicht. Das bist du ja gewohnt eigentlich auch.
Das stimmt, aber selbst die wir ausgezeichnet haben, wie gesagt, das sind, oder die wir inkubiert haben, das sind immerhin über 1000. Ich kann vielleicht mal so 2, 3 Beispiele geben. In Griechenland gibt es nicht wie in Deutschland eine funktionierende öffentliche Blutspendenplattform, die sozusagen für Krankenhäuser funktioniert, weswegen unglaublich viele Menschen unnötigerweise sterben. Ein Venture, das bei uns vor einigen Jahren begonnen hat, in Griechenland,
echt? Ja. Krass.
In Griechenland. Krass. Hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem irgendwie etwas entgegenzustellen. Und die haben eine App entwickelt, die relativ simpel funktioniert. Und zwar gibt es auf der einen Seite die Krankenhäuser, die dort quasi einspeisen in Echtzeit, welchen Blutspendenbedarf sie haben. Und auf der anderen Seite gibt es den sozusagen Otto-Normalverbraucher, der diese App hat, jeder Mann, jeder Frau in Griechenland. Und das Einzige, was man erlauben muss, der App ist, dass man den Standort lokalisieren kann. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil wenn man in der Nähe eines Krankenhauses ist, während sozusagen es einen Bedarf gibt, einen akuten, von einem Krankenhaus, dann kriegt man eine Push-Up-Meldung und wird gebeten, sich in das Krankenhaus zu begeben und eben mit seiner Blutgruppe dort Blut zu spenden. Klingt super simpel, hat aber inzwischen schon über 10.000 Menschenleben gerettet, weil einfach ganz schnell man Blut spenden konnte. Das wäre jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was mit einer...
Aber das war jetzt so spannend, ich möchte jetzt noch ein anderes Beispiel, weil vor allem, weil unsere Hörerschaft gerade in Kasachstan und der Türkei und Uganda auch relativ gering ist. Also du musst nicht Angst haben, dass die dann beleidigt sind, wenn du sie nicht nennst.
Ja, was kann ich denn mal als zweites Beispiel geben? Was ich super spannend finde, was inzwischen auch es in Berlin und anderen Städten in Deutschland auch gibt, aber wo, glaube ich, schon die Organisation, die ich jetzt nenne, Vorreiter war. Die Organisation heißt Pragulik, ist in Prag aktiv. Pragulik setzt sich zusammen aus Prag und Ulica für Straße. Die bilden obdachlose Menschen zu Touristenführern aus. Das ist etwas, was, glaube ich, inzwischen, wie gesagt, schon etablierter ist, aber die haben das 2012 gestartet, da war das noch relativ neu. Und was ich daran spannend finde, erstens, es hat jetzt mal keinen, auch nur ansatzweise Tech-Fokus, wie das vorherige Beispiel zumindest ein bisschen, sondern was ich daran spannend finde, ist die dreifache Wirkungslogik. Also erstens ist es ein funktionierendes Geschäftsmodell, die sind in Prag bei TripAdvisor immer unter den Top-Top-Touren und was ist in Prag nicht einfach, das ist wirklich ein Touristen-Hotspot. Und schaffen aber dreierlei Wirkung. Erstens ermöglichen sie Menschen, die obdachlos sind, eine Möglichkeit zur Finanzierung, sozusagen ein bisschen an Geld zu verdienen. Viel wichtiger, sie ermöglicht aber diesen obdachlosen Menschen, eine andere Selbstwertgefühl zu gewinnen. Sie stehen nicht mehr in der Ecke und haben die Hände offen und betteln für etwas Geld, sondern sie stehen unmittelbar vor einer Gruppe, die auch sogar dafür zahlt, dass sie ihm oder ihr zuhören können und erzählt seine oder ihre Lebensgeschichte verbunden mit sozusagen durchaus auch Sightseeing und einem Einblick in Prag aus der Sicht eines obdachlosen Menschen. Und die dritte Dimension ist, dass natürlich auch ganz viel passiert auf Seiten derjenigen, die Tour gebucht haben und plötzlich ein anderes Verständnis entsteht von Obdachlosigkeit und die Vielfaltigkeit von Gründen, warum man in Obdachlosigkeit landet, verständlicher wird und so weiter. Also das finde ich ein spannendes Beispiel, weil es einfach so viele verschiedene Wirkungslogiken in sich vereint und gleichzeitig aber auch sich selbst finanziell trägt. Mhm.
Und trotzdem ja eigentlich auch so ein einfaches Modell, ne?
Ja.
Ja, im Detail dann oft komplex. Also ich war da durchaus intensiver gut dabei, auch am Anfang das zu unterstützen. Also das ist dann wenn man da mal sich reinfuchsen will in Prag, in die Touristenszene, da wird man auch ganz schön bekämpft. Aber als Prinzip natürlich super simpel, ja.
Ja, und ich finde es vor allem besonders spannend, wenn sozusagen immer Gruppen interagieren, die sonst eben nicht Kontakt hätten, beziehungsweise die in Anführungsstrichen Betroffenen mit denjenigen, auf deren Hilfe es irgendwie ankommt. Das war jetzt bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, so, ist ja auch irgendwie bei, weiß ich nicht, Discovering Hands oder anderen so Unternehmen, Sozialunternehmen in Deutschland so, wo du einfach diesen Austausch hast. Ich glaube, da ist es immer auch extrem einfach spürbar. Gibt's irgendwie einen Mechanismus für euch, wie ihr eure Wirkung messt oder wie ihr auch im Nachhinein nicht nur anhand von so qualitativen Faktoren irgendwie sagen könnt, okay, das und das hat so und so gut geklappt, weil ich meine, das sind ja dann, auch wenn es alles Sozialunternehmen sind, einfach super schwer miteinander zu vergleichende Impact-Modelle, ne? kann man wahrscheinlich gar nicht immer so auf einen Euro genau runterbrechen, wie viel das jetzt sozusagen dann an Impact gestiftet hat. Oder habt ihr da einen Ansatz?
Bevor ich die Frage beantworte, noch ein vielleicht Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mehr erfahren wollen über unsere Ventures. Wir haben auf unserer Website ein sogenanntes Book of Inspiration. Da gibt es Videos von allen Projekten, die bei uns irgendwann mal in irgendeinem Land gewonnen haben, geclustert nach den SDGs. Einfach mal durchklicken, 90 Sekunden Videos von dem Punkt, wo sie bei uns teilgenommen haben. Also das sind natürlich inzwischen dann oft auch weiterentwickelt, aber das sind sozusagen kurze Pitches aus der Zeit, wo sie mit dem SIA gestartet haben. Das vielleicht nur mal als Einladung. Wenn man sich interessiert für bestimmte Themenfelder oder Länder oder so, kann man einfach mal reinschauen. Stark. Zur Frage der Wirkungsmessung, also für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir lassen alle unsere Maßnahmen extern evaluieren durch die Wirtschaftsuniversität Wien. Dort gibt es ein Entrepreneurship Center, das spezialisiert ist auf genau solche Art von Messungen. Zum einen sagen wirklich Evaluierung des laufenden Programms aller Elemente, zum anderen aber auch, und das ist vielleicht jetzt für den Kontext auch spannender, langfristige Studien. Also evaluieren, was passiert eigentlich mit den Ventures, die aus dem Social Impact Award entstanden sind, und was passiert mit den Personen. Also wir wollen ja nicht nur Ventures entwickeln, wir wollen ja auch Personen entwickeln. Da kann ich vielleicht so zwei, drei spannende Zahlen sagen. Zum einen ist es so, dass also wir haben die letzte Studie, die wir dazu gemacht haben, war 2019. Da waren die Ventures, die wir dort evaluiert haben, übrigens über qualitative Studien, also das ist wirklich intensive Telefoninterviews, waren im Schnitt 4 Jahre, nachdem sie am Social Impact Award teilgenommen haben. Von denen sind knapp 80% noch aktiv mit dem gleichen Venture, also eine massiv hohe Survival Rate als Venture, wenn man das vergleicht mit sozusagen anderen Survival Rates, auch aus dem Nicht-Social-Bereich. 75% dieser Ventures haben ein Produkt oder einen Service entwickelt, den es so noch nicht gab in der Art und Weise in ihrem jeweiligen Markt. 50% haben Produkte oder Services entwickelt, wo sie Zugang gegeben haben für Leute, die vorher keinen Zugang hatten zu diesen Produkten. Also ein starke inklusive Element auch. Und sagen, das ist für uns mindestens genauso wichtig wie die Innovation des Produktes. Und noch eine Zahl, ein Drittel hat es sogar geschafft, eine zusätzliche Wirkungslogik einzubauen, indem sie Menschen, die besonders geringe Einkommen haben oder aus anderen Gründen benachteiligt sind, in ihren Social Businesses anstellen. Also sozusagen auch nochmal Employment oder auch als Supplier sozusagen contracten, die sie nochmal als zusätzliche Wirkungsebene. Und letzte Zahl, wir haben uns dann nochmal genauer angeschaut, die nicht mehr mit ihrem Venture aktiv sind. Was machen die eigentlich jetzt? Ja? Und das Spannende ist, dass davon 2/3 immer noch in einem Impact-Job aktiv sind. Ja? Das heißt, die haben wieder gegründet oder sind im anderen Social Business oder sind jetzt irgendwie in der CSR-Abteilung von einem Corporate oder in der NGO oder bei einer Stiftung oder im öffentlichen Sektor, aber sagen von sich aus, ihr primäres Ziel und ihr primärer Antrieb in ihrem jetzigen Job ist Wirkung generieren. Und das ist für uns fast genauso wichtig wie all die tollen Zahlen zu den Ventures, weil das einfach aussagt, es geht beim Social Impact Award auch darum, gerade als junger Mensch sagen, sich Kompetenzen anzueignen und ein Mindset anzueignen, dass man wirkungsorientierte Karrieren verfolgt. Und dafür braucht es nicht nur soziales Unternehmertum, sondern dafür braucht es sozusagen Changemaker und Entrepreneurs in allen verschiedenen Sektoren. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiges Ziel.
Stark. Wir hatten hier mit nebenan.de ein Social Business, was ja hier in Deutschland stark Menschen in Nachbarschaften miteinander vernetzt. Und die haben ihre eigene Wirkungsmessung so gestaltet, dass sie wirklich versucht haben, das Ganze, also alle verschiedenen Faktoren und Facetten auf eine Zahl runterzubrechen. Ja? Dass sie gesagt haben, okay, beispielsweise dadurch, dass jetzt Nachbarn sich häufiger sehen, häufiger austauschen, haben sie ein stärkeres soziales Geflecht, sind im Durchschnitt so und so viel gesünder und das spart beispielsweise Krankenkassen oder der Gesellschaft so und so viel Geld. Und ja, so macht sozusagen dann viele verschiedene Handlungen und Faktoren, Dimensionen miteinander vergleichbar, sodass eine Zahl rauskommt. Kannst du dir das bei euch auch vorstellen, eben weil du ja so mannigfaltige Modelle hast und du, wie du gerade gesagt hast, ja auch schon, ist unfassbar viele verschiedene Erfolgsfaktoren gibt, die ja auch dann einfach schwer vergleichbar sind, sozusagen untereinander in den Modellen, weil du ja jedes Mal irgendwie 10 verschiedene Faktoren miteinander vergleichen müsstest.
Ja, also da bin ich kein großer Fan von. Das ist glaube ich, auch ein bisschen etwas, was This ship has sailed. Also vor 5, 6 Jahren war so diese ganze Frage nach, also ich erinnere mich noch an Diskussionen zu dem SROI, zu dem Social Return on Investment, wo man auch alles dann irgendwie am Ende auf eine Eurozahl sogar runterpresst. Das mag in einigen konkreten Fällen vielleicht bei nebenan als Beispiel funktionieren, das kann ich nicht beurteilen. Als allgemeine Empfehlung würde ich es aber nicht abgeben, weil das oft eine Simplifizierung der Realität ist, die der Komplexität von Wirkungs- und Geschäftsmodellen nicht gerecht wird. Ich bin da viel eher dafür, dass sich ein Sozialunternehmer, eine Sozialunternehmerin sehr früh mit der Frage auseinandersetzt, was sind eigentlich meine wirklichen Erfolgsindikatoren? Ja, was ist meine Zielgröße oder meine 2, 3 Zielgrößen? Und dann versucht, Proxys zu finden, wie sie die messen kann. Und da wird es eine Mischung sein zwischen quantitativen Messungen und qualitativen Messungen. Und manchmal ist eine Aussage eines Betroffenen oder eines Kunden, die nicht in eine Zahl gegossen werden kann, aussagekräftiger und hilfreicher, um eine Wirkung zu verstehen, als irgendeine Zahl. Das mag von Venture zu Venture unterschiedlich sein, aber grundsätzlich hätte ich da eine hohe Skepsis. Das geht mir auch irgendwie, es ist eben nicht wie ein klassisches Unternehmen, wo am Ende man den Umsatz messen kann und fertig. Das ist einfach komplexer.
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir ja schon beobachten, dass an der einen oder anderen Stelle Sozialunternehmerinnen und vielleicht auch der ganze Sektor schwierig haben, sich gegenüber sozusagen dem Rest der Welt so ein bisschen zu erklären, auch zu erklären, warum man eine gewisse Relevanz hat, was dahinter steckt, dass es sozusagen eben nicht auf eine Gewinnmaximierung, eine persönliche Bereicherung ankommt. Und da frage ich mich häufig, ob nicht eigentlich auch eine Vereinfachung, selbst wenn sie dann vielleicht Dinge auch manchmal zu stark vereinfacht, helfen würde, dass der Sektor und diese Art zu gründen, zu leben, Unternehmen zu nutzen, dadurch nicht vielleicht ein bisschen weniger anerkannt wird.
Sie, ja, und das sich ist selber eine, das zu ist verkopft erklärt. Ne? Ja, bitte?
Und sich selber manchmal zu verkopft erklärt. Aber da sagst du jetzt halt, da hilft jetzt auch nicht eine Gewinnzahl, sondern da helfen halt irgendwie bildhafte Beispiele. Ne?
Also ich kann es an einem konkreten Beispiel machen. Wie wir das versuchen, das ist eine total legitime Frage natürlich und eine riesige Herausforderung, ja, auch uns, für uns irgendwie zu erklären, was ist eigentlich das Social Impact Award und da gibt es so viele Facetten, aber wie wir das tun, ist, wir bringen einmal im Jahr einen Wirkungsbericht heraus, der ist ganz dünn und der hat, sagen, der bildet unsere 4 Wirkungsfelder ab. Wir haben 4 Wirkungsfelder, Awareness, Education, Support und Community. Und wir haben immer eine Doppelseite. Auf der linken Seite geben wir 5, 6 Zahlen, die wir über unsere Wirkungsmessungen sozusagen herausgefunden haben, die wir für dieses bestimmte Wirkungsfeld für relevant halten. Und auf der rechten Seite gibt es eine Venture Story oder ein Interview mit einem Stakeholder, der sozusagen das mit Leben unterfüttert. Und jetzt kann man sagen, aber nimmt sich jemand die Zeit, da irgendwie 4 Doppelseiten sich anzugucken? Da muss ich sagen, naja, also ich kann es schon im Pitch auch noch ein bisschen kürzer fassen, aber die Welt ist nun mal komplexer. Und ich würde auch sagen, wir verkaufen uns unter Wert, wenn wir versuchen, das am Ende irgendwie alles in eine Zahl zu gießen. Wird auch die Komplexität unserer Arbeit wird dann nicht abgebildet. Und ich finde, das muss man sich schon klar machen, wenn wir die großen Probleme unserer Gesellschaften lösen wollen, dann können wir das nicht tun, indem wir so tun, als wären die alle nicht komplex und auch die Lösungen sind komplex. Also das glaube ich, ja, das dauert länger und wird auch mehr irgendwie, man muss ein bisschen mehr quasseln, um es verständlich zu machen, aber das glaube ich ist der einzige Weg.
Ja, super interessant. Dankeschön.
Ja, finde ich auch eine spannende Diskussion auf jeden Fall. Das können wir am Outro noch ein bisschen ausgestalten und ausdiskutieren hier, Paul. Ja. Aber Jakob, wichtig ist vor allen Dingen zum Abschluss, den Leuten nochmal die Pläne für Deutschland hier zu erzählen. Denn bisher seid ihr nicht in Deutschland aktiv gewesen. Jetzt plant ihr für April den Start. Und da geht es natürlich um die Frage, was plant ihr ganz konkret, wann geht's los und vor allen Dingen, wie kann man mitmachen? Denn das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier viele Leute, die zuhören, da größtes Interesse dran haben. Denn wir kriegen oft immer wieder Fragen aus der Community, die in die Richtung gehen, Mensch, wie kann man selbst aktiv werden, wie kann man selbst vielleicht gründen, wie kann man eigene Ideen irgendwie in die Tat umsetzen, ganz niedrigschwellig. Also von daher, da lauft ihr, glaube ich, offene Türen ein. Dementsprechend jetzt nochmal die Bühne frei für dich und für eure Pläne hier in Deutschland.
Ja, danke schön, gerne. Also wir haben sogar schon gestartet. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen schon unser erstes Social Impact Weekend. Für alle, die es verpasst haben, kein Problem. Es gibt ein nächstes, und zwar vom 16. bis 18. April, also in ziemlich genau einem Monat. Was ist ein Social Impact Weekend? Das ist etwas, das mir damals gefehlt hat, als ich beim Social Impact Award eingereicht habe. Ein Angebot, wo man sich in 2,5 Tagen voller interaktiver Workshops austauschen kann mit Leuten, übrigens nicht nur aus Deutschland, sondern das ist ein internationales Event. Also da kann man sich wirklich international vernetzen mit Menschen aus ganz Europa, aus allen Ländern, in denen wir aktiv sind, also auch aus Uganda, Kasachstan und so weiter. Ganz viel Austausch in Kleingruppen, und es geht im Grunde dabei darum, entweder, wenn man schon eine konkrete Idee hat, diese Idee zu verfestigen, ein Geschäftsmodell darum zu bauen, das Wirkungsmodell zu verfeinern, die Zielgruppe besser zu verstehen, etc. Oder wenn man noch gar keine Idee hat, wirklich auch eine Idee zu entwickeln. Wir helfen in Form eines Kreativprozesses, diese Idee überhaupt mal zu formen. Vielleicht gibt es bestimmte Themen, die euch ärgern oder für die ihr brennt und ihr sagt, da müssen wir mal was machen. Dann helfen wir euch, das so ein bisschen in konkrete Bahnen zu gießen. Das Beste ist, das Ganze ist kostenlos. Und wie gesagt, man kann ohne oder mit Idee dran teilnehmen. Man kann übrigens auch alleine dran teilnehmen oder im Team. Das geht beides. Das Ganze passiert online. Also einfach von zu Hause aus reinklicken. Das hat letztes Mal, also wir haben es jetzt im März eben schon gemacht, da spezifisch für Deutschland und Österreich, enorm positive Resonanz erzeugt. Also wir machen auch da Evaluierungen. Also da haben echt 100% der Teilnehmer gesagt, sie haben ihr Wissen erweitert, und die große, große Mehrheit sagt, die verstehen jetzt besser, was ist Social Entrepreneurship eigentlich und wie kann ich mich da einbringen, was ist das für ein Karrierepotenzial. Ganz viele haben Leute kennengelernt, mit denen sie weiter zusammenarbeiten wollen. Also das wäre sozusagen für den ersten Schritt, glaube ich, meine große Einladung. 16. bis 18. April, internationales Social Impact Weekend. Da gibt es alle Infos dazu auf germany.socialimpactaward.net. Und dann, schon ein bisschen weiter vorausgedacht, ist bei uns die Einreichfrist für den CIA in Deutschland der 30. April, 18 Uhr. Jede, die eine Idee hat für ein Projekt mit sozialem oder ökologischem Impact. Das muss auch noch gar nicht irgendwie jetzt komplett ausgereift sein. Es kann schon aktiv sein in der frühphasigen Phase, aber muss es nicht. Kann sozusagen ihr oder sein Projekt einreichen bei uns und durch unsere Unterstützung dann wirklich aufs nächste Level heben. Das hat, glaube ich, meine Geschichte vorhin ganz gut illustriert. Sozusagen kann die Einstiegstür sein für euch in eine Social Impact Karriere. Was kann man dort gewinnen bei uns? Zuerst mal ein Ticket zu unserer Inkubation. Das ist sozusagen ein intensives Programm über den Sommer, Juli bis September, in einem Wert von über 20.000 Euro pro Teilnehmende. Da stellen wir euch einen Mentor zur Seite oder eine Mentorin. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten des Austausches untereinander. Wir produzieren Videos von euch, helfen euch, erste Follower und Kunden zu kreieren und so weiter. Also alle möglichen Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt eine Membership im Impact Hub in eurer Nähe. Ihr habt eine Möglichkeit, auch auf ein Expertentool Pool zuzugreifen und so weiter. Also wirklich umfangreiche Unterstützung, damit ihr irgendwie die Idee auch auf die Straße bringen könnt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Social Impact Award zu gewinnen. Also alle, die bei uns durch die Inkubation laufen, haben am Ende die Chance, den Social Impact Award zu gewinnen. Da gibt es ein bisschen Geld, 1.500 Euro als kleine Starthilfe, aber viel wichtiger, es gibt dadurch eine enorme Recognition. Also wir sind inzwischen eben so groß, dass auch Impact-Investoren, Stiftungen, Corporates und so weiter sehr starkes Interesse haben, mit unseren Gewinnerteams zusammenzuarbeiten. Es gibt Zugang zu unserer internationalen Community, also alle, die dort gewinnen, werden auch bei uns Alumni und können sich dann international vernetzen. Wir haben noch eine globale Konferenz später dieses Jahr, wo die dann alle teilnehmen können. Also auch da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Alle Infos dazu eben auch unter germany.socialimpact.net. Vor der Einreichung gibt es übrigens, das letzte Satz und dann bin ich fertig mit meiner Werbeschalte. Vor der Einreichung gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich auch nochmal Feedback holt auf seine Ideen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe da schon eine konkrete Idee und war vielleicht auch schon dann beim Social Impact Weekend im April und dann brauche ich trotzdem noch den Feinschliff, gibt es alle möglichen Formen von uns. Man kann auch unsere Juroren treffen in Deutschland. Das ist eine recht hochkarätig besetzte Gruppe. Also da einfach auch sich schlau machen und vielleicht auch auf den sozialen Medien folgen, um so ein bisschen up-to-date zu bleiben, wo es alles Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
Jakob, ich finde, wenn du das so erklärst, dann hat man vor allem auch das Gefühl, dass wenn man mitmacht, nicht nur das gewinnen kann, was ihr jetzt gerade oder was du jetzt gerade gesagt hast, sondern vor allem, dass auch ziemlich viele andere Leute, die nicht mitmachen, was gewinnen, einfach dadurch, dass es die Sozialunternehmen gibt. Und die Leute, die mitmachen und so einen Preis gewinnen, das konnte man an deinem Beispiel, glaube ich, heute ganz gut hören. Die haben zumindest ja das Potenzial dann dazu, auch ein Stück weit sich selber zu verwirklichen, irgendwie eine Aufgabe zu haben, wo sie 100% dahinter stehen. Und ja, so wie du beschreibst, dass du dein glücklichstes Jahr in Rumänien hattest, dann vielleicht auch einfach eine Zeit zu haben, wo sie sagen, geil, dass ich das gemacht habe. Ne?
Auf jeden Fall. Ich würde dich nur an einer Stelle korrigieren. Auch wenn man nicht gewinnt, kann man da seine Karriere verwirklichen. Ein Beispiel, was vielleicht vielen in Deutschland bekannt ist. Georg Thane hat zweimal in Österreich im Social Impact Award eingereicht, 2010 und 2011. Beides Mal nicht gewonnen und hat danach mit Soulbottle eines der erfolgreichsten Social Businesses, glaube ich, in Deutschland aufgezogen. Also auch die Jury kann sich irren. Und ich nehme schon mal vorweg, für alle, die irgendwie nicht ausgewählt werden, bitte nicht die Motivation verlieren. Es bekommen übrigens auch alle Einreicherinnen und Einreicher ein ausführliches Feedback von unseren Juroren und Jurorinnen. Also selbst wenn man nicht ausgewählt wird, jeder kriegt Feedback.
Es lohnt sich. Nice. Vielen, vielen Dank, Jakob, dass du heute hier warst und uns das erklärt hast. Lasse, ich habe keine Frage mehr. Wenn du noch eine hast, dann hau sie raus.
Nee, eigentlich habe ich keine Frage mehr. Vielleicht eine letzte, nicht ganz ernst gemeinte Frage, Jakob, an dich als Wahlösterreicher. Wir Deutschen blicken ja meistens so ein bisschen mit einer Mischung aus Mitleid und Kopfschütteln nach Österreich, zuletzt bei der Ibiza-Affäre zum Beispiel. Aber was können wir Piefkes denn von Österreich lernen?
Oh, auf jeden Fall Humor, das muss ich schon sagen. Da sind die Österreicher weit voraus. Trockener Humor, etwas mehr Gelassenheit im Leben. So diese Kaffeehauskultur, die würde ich mir in Deutschland manchmal mehr wünschen. Mal zurücklehnen, mal ein bisschen sagen, eher den Blick ins Weite werfen und nicht immer gleich ad hoc zum nächsten springen und dabei irgendwie bierernst sein. Das, glaube ich, ist etwas, was ich immer noch lerne hier in Österreich, aber etwas, was ich durchaus dieser Kultur abgewinnen kann.
Fantastisch. Das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt rausgehen, spazieren gehen, einen Kaffee trinken und in Gedanken schwelgen. Vielen Dank, Jakob. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier im Podcast mal wieder zu sprechen. Gerne natürlich auch demnächst mal wieder privat hier. Und viel Erfolg auf jeden Fall für euren Start in Deutschland. Ich werde das weiterhin verfolgen. Das ist auf jeden Fall ein Angebot hier an alle, die zuhören. Das sollte man nicht ausschlagen. Ein absolutes Pflichtprogramm. Und alle Infos dazu, die auch Jakob eben aufgelistet hat, packen wir euch in die Shownotes. Also guckt einfach in die Shownotes rein. Da findet ihr alle Links, das Datum auch nochmal. Und ja, reingucken, mitmachen, los geht's. Also alles Gute.
Vielen Dank, Wien, Jakob. Ne? Ja, alles Gute euch. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Ciao.
Ja, Paul, Mensch, eigentlich normalerweise beginnst du ja immer mit dem Outro, aber heute habe ich das erste Wort.
Ja, ich war noch so in meiner Wirkungsmessung, in den verschiedenen Argumenten pro und contra gedanklich drin, weil ich das sehr schön fand, was Jakob gesagt hat. Ich fand es auch sehr interessant, wie der die Wirkung beschrieben hat von den Sozialunternehmen und bin mir trotzdem nicht sicher, ob es nicht irgendwie geil wäre, wenn man eine Zahl hätte. Es müsste ja auch nicht unbedingt ein monetärer Wert sein. Vielleicht können wir irgendwann Impact-Tokens oder sowas einführen. Aber ich glaube, neben den bildhaften Beispielen und Aussagen von Leuten, die ja, vielleicht durch das Sozialunternehmen profitiert haben, wäre es, glaube ich, schon ganz gut, um eine Vergleichbarkeit, um mehr Akzeptanz und einfach kommunikativ ein bisschen das besser rüberzubringen.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge dazu passend, thematisch passend, auch über die Gemeinwohlbilanz gesprochen. Wir könnten tatsächlich mal Christian Felber hier einladen. Das ist ja derjenige, der auch witzigerweise aus Wien kommt.
Der ist eigentlich fällig, ja.
Der das Ganze hier schon vorgedacht hat und ja auch nach und nach jetzt in die Praxis überführt. Viele Unternehmen erstellen schon eine Gemeinwohlbilanz. Also ich glaube, und auch da geht es eben um quantitative und um qualitative Aspekte, die dann zusammengebracht werden, um ein möglichst transparentes Bild von einem Gesamtunternehmen irgendwie zu ermöglichen. Und ich glaube, man muss eine gute Mischung haben. Ich sehe das eigentlich letztendlich genau wie Jakob. Ich halte nicht so viel von diesem nebenan.de-Ansatz, dass man das auf eine KPI, auf eine Kennzahl runterbricht. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht so sinnvoll, weil das die Komplexität einfach nicht abbilden kann. Vor allen Dingen, wenn man versucht, diese ganzen sozialen Impact-Geschichten dann wieder nur in monetäre Werte umzurechnen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen meines Erachtens nicht sonderlich zielführend. zielführend. Also wenn man versucht, wieder das alles in die Finanzbilanz irgendwie zu pressen.
Klar, man kann natürlich sagen, gerade darum geht es halt nicht. Ne?
Genau, darum geht es nicht, aber das ist ja das, was, wenn ich das richtig verstanden habe, auch neben an.de aber eben primär macht. Ne? Also das versucht, in monetären Wert umzurechnen, diesen sozialen Impact. Und das kann hier und da vielleicht sinnvoll sein, aber das ist, glaube ich, nicht die allumfassende Lösung. Deswegen finde ich die Gemeinwohlbilanz sehr, sehr spannend und auch letztendlich den ganz spezifischen Ansatz, der ja primär jetzt für den Social Impact Award selbst Gültigkeit hat oder sinnvoll ist, dass man eben, ich meine, keine Ahnung, das sind ja irgendwie 8 Doppelseiten, von denen Jakob da spricht. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich auch durchaus durchlesen kann. Und wenn das dann in diesem spezifischen Fall eben eine gute qualitative Aussage bringt oder eine gute Wirkungsmessung erbringt, dann ist das ja einfach top. Dann haben sie sich da gute Überlegungen zugemacht. Und genauso könnten das andere Unternehmen teilweise dann ja auch machen. Und trotzdem brauchen wir die Vergleichbarkeit über zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz. Da gebe ich dir absolut recht.
Ja, und den Social Return on Investment, den kannte ich zum Beispiel gar nicht, muss ich sagen.
Den hatte ich damals, witzig, ich weiß gar nicht.
Scheitern mitbekommen.
Ja, genau, ich habe das nicht mehr mitverfolgt. Ich kann mich tatsächlich jetzt, wo Jakob das gesagt hat, kann ich mich wieder sehr gut daran erinnern, weil das in meiner Bachelorarbeit hat das großen Raum eingenommen. Also wann habe ich die geschrieben? 2012, glaube ich. Und damals war das noch echt ein heißes Thema, dieser Social Return on Investment. Das war damals so eine Kennziffer, die ziemlich neu entwickelt wurde und auf der große Hoffnung irgendwie gelegt haben. Und ich habe jetzt aber gar nicht mehr mitverfolgt, dass das anscheinend mittlerweile gar nicht mehr richtig vernünftig ist, sondern alles wieder im Nichts verlaufen ist. Aber damals hat das großen Raum eingenommen in meiner Bachelorarbeit. Witzig, dass das Jakob auch noch auf dem Zettel hatte. Aber für mich war auf jeden Fall das Gespräch mit Jakob tatsächlich, also dahingehend wirklich aufschlussreich, dass wir noch mehr rauskommen müssen hier aus der Berliner Bubble und einfach schauen müssen, was es überall da draußen schon für tolle Ideen gibt, vielleicht auch außerhalb mal von Deutschland. Das Gespräch mit ihm fand ich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, fand ich also, auch auf jeden Fall.
Ja, Jakob
ist auch coole Story und ich finde auch, wenn er spricht, dann hört man auch einfach, dass er die Themen atmet und dass er da selber sehr viel mitgenommen hat und es ist auch einfach eine geile Story, dass er sich da beworben hatte, einen Preis mitgenommen hat und jetzt einfach so vielen Leuten hilft, egal ob sie den Preis gewinnen oder eben nicht, auch ihre Ideen umzusetzen. Finde ich ziemlich cool.
Ja, letzter Funfact von meiner Seite, bevor wir das Outro hier abschließen. Heinrich Strössenreuther, Paul, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Unser Gast hier
auch. Held von German Zero, genau.
Bei Guy Montag, genau.
Unser Paradeaktivist.
Der Top-Typ, der auch schon Volksentscheid-Fahrrad hier in Berlin erfolgreich zum Abschluss gebracht hat, der ist jetzt politisch aktiv geworden und zwar in einer Partei, von der man es gar nicht erwartet hätte, nämlich der CDU. Und das Kalkül dahinter ist, dass Heinrich
Der hat mitbekommen, dass man in der Union einfach viel Geld auch nebenbei verdienen kann.
Ja, genau, das ist sicherlich ein Grund. Hashtag Amigo-Affäre, wo klar wird, dass die meisten Leute, die in der Union, also in der CDU und in der CSU politisch aktiv sind, dass sie das eigentlich primär als Nebenjob begreifen, also das Politiker-Dasein und sich viel mehr nebenbei dann die Taschen voll machen. Spaß beiseite. Heinrich macht das tatsächlich deswegen, das fand ich spannend, vor ein paar Tagen ging durch die Schlagzeilen, dass, glaube ich, 29 CDU-Abgeordnete eine Initiative gestartet haben zur sogenannten grünen Null. Man kennt ja immer die schwarze Null, also das schuldenfreie Thema da und Staatsverschuldung und so. Die wollen also die grüne Null, also CO2-Neutralität erreichen und suchen da schon mal vorab den Schulterschluss zu den Grünen. Und da muss man mal sehen, mal gucken, die CDU wird jetzt ja ordentlich Prozentpunkte erstmal verlieren, kurzfristig zumindest. Mhm. Aber Schwarz-Grün ist ja trotzdem eine realistische Option im Bund dann bei der Bundestagswahl. Und Heinrich versucht jetzt eben, weil er weiß, okay, die Grünen sind ja eh auf einem guten Weg schon. Ich muss jetzt die andere Seite, nämlich die CDU, muss ich da aufmischen und in Richtung Klimaschutz bringen. Und deswegen bringe ich mich genau da ein, um da die Skeptiker noch zu überzeugen oder vor allen Dingen diejenigen, die jetzt schon vorangehen mit dieser Initiative, die weiterhin zu stärken. Und das finde ich eigentlich einen ganz smarten Ansatz, muss ich sagen.
Das ist wieder taktisch klug. Der hat natürlich das politische Spiel verstanden. Hinni oder Strössi, wie wir ihn ja auch nennen, wünschen wir dir viel Glück bei. Und werden wir jetzt mal in den nächsten Tagen, Monaten beobachten, dass du nicht nur bei German Zero deine Millionen voll bekommst, damit wir die Erderwärmung irgendwie stoppen können, sondern dass du jetzt auch sozusagen die CDU, du willst auf der einen Seite willst du die Erderwärmung stoppen und auf der anderen Seite machst du die CDU ein bisschen cooler.
Ich bin wirklich mal gespannt. Also, Heinrich ist auf jeden Fall einer, der keinen Stein auf den anderen lässt. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht genau, ob die CDU und der Berliner Vorsitzende hier, Kai Wegener, ob die so ganz genau wissen, wen sie sich da jetzt eigentlich an Bord geholt haben. Der wird da auf jeden Fall richtig für Stimmung sorgen. Und mal gucken, ob sie es vielleicht in ein paar Monaten schon bereuen.
Also, ich glaube, der ist so der Anti-Kretschmann, weil da hast du jemanden in Baden-Württemberg, der eigentlich so ein Konservativer ist, aber bei den Grünen mit drin ist. Und jetzt hast du mit Heinrich dann jemanden, ja, der eigentlich auch super progressiv ist in vielen Fragen, der jetzt aber in die CDU geht.
Ja, aber ja gut, er sagt ja auch, er ist christlich erzogen worden, er ist bürgerlich, also
ja,
von daher passt das schon. Ja, von daher passt das schon. Also das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Feld. Ja. Wollte ich hier nochmal als Nachtrag
reinpacken. Ja, danke schön.
Vor allen Dingen auch die Empfehlung, hört euch unbedingt mal die Folge mit Heinrich Strössenreuther von German Zero an, haben wir im letzten Mai aufgenommen. Wir müssen die vielleicht mal nummerieren, die Folgen, Paul.
Dann kann machen wir alles.
Zieht euch das rein. Geile Folge mit ihm auch gewesen. Und jetzt legen wir auf hier und das war's. Feierabend.
Geil.
Bis zum nächsten Mal.
Danke für den Fun Fact. Ciao.